Sie hören Kontrafunk aktuell. Einer der wesentlichen und immer wiederkehrenden Punkte von Kritikern der staatlichen Corona-Politik ist der Vorwurf, die Bevölkerung unnötig in Angst versetzt zu haben und weiterhin mit der Angst vor schrecklichen Krankheiten und auch dem Tod zu agieren, um Widerstände zu brechen und Grundrechtseingriffe legitimieren zu können. Der Psychotraumatologe Franz Ruppert, der als Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule München und als psychologischer Psychotherapeut in eigener Praxis in München tätig ist, nennt das unter anderem Pandemie der Unmenschlichkeit. Wir sind jetzt mit Franz Ruppert verbunden. Ein herzliches Hallo, Herr Ruppert.
Hallo an Sie alle.
Herr Ruppert, Pandemie der Unmenschlichkeit im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen, das ist ein ziemlich starker Vorwurf. Wie begründen Sie den?
Ja, also wir Menschen haben Bedürfnisse und ich habe da eine Theorie, die sagt, ich habe als Mensch symbiotische Bedürfnisse und ich habe Autonomiebedürfnisse. Die symbiotischen Bedürfnisse sind Bedürfnisse nach dem Zusammenleben, nach dem Zusammensein, nach dem Leben in Gruppen. Die Autonomiebedürfnisse sind Bedürfnisse, dass man selbst sein Leben gestalten kann und seine eigenen freien Entscheidungen treffen kann. Wenn man sich das dann anschaut, was die ganzen sogenannten Maßnahmen gemacht haben, dann haben sie sowohl die symbiotischen Bedürfnisse der Menschen eingeschränkt, beziehungsweise versucht, unmöglich zu machen, dass die erfüllt werden, genauso die Autonomiebedürfnisse. Also wir sind quasi aufgefordert worden, auf körperliche Distanz zu gehen. Wir durften nicht mehr gemeinsam singen, wir durften nicht mehr gemeinsam tanzen. Und die Autonomiebedürfnisse, wir konnten keine eigene Entscheidung treffen. Wir wurden quasi gezwungen, da auch uns Masken aufzusetzen. Wir wurden gezwungen, dass zum Beispiel auch eine Maske ist ja auch ein Grundbedürfnis nach Atmen, nach freier Atmung. Auch das wird eingeschränkt. Und ja, die eigene Entscheidung dann zu treffen und zu sagen, ich kann mich um meine eigene Gesundheit kümmern, ich brauche keine Zwangsmaßnahme von außen. Auch das wurde einem angedroht, dass es nicht mehr geht. Also insofern kann man sagen, es ist ein Totalangriff all dieser sogenannten Maßnahmen auf die menschlichen Grundbedürfnisse.
Der Staat, der diese Einschränkung bzw. diese Politik ja beschließt, hat ja argumentiert, dass er das nicht aus Jux und Dallerei mache, sondern um das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten, schwere Krankheitsverläufe zu vermeiden bzw. das Funktionieren des Gemeinwesens ganz grundsätzlich zu gewährleisten. Das sind doch alles Argumente, die so schlecht nicht sind, beziehungsweise so unlogisch nicht sind.
Doch, das sind alles Argumente, die haben mit mir nichts zu tun.
Mit Ihnen oder ganz generell?
Mit den Menschen.
Hm, okay.
Mit den Menschen nichts zu tun. Das Gesundheitswesen ist etwas, was für die Menschen da sein soll und nicht der Mensch für das Gesundheitswesen. Und weil das geht doch um mich als Mensch. Mhm. Das Gesundheitssystem muss doch für mich da sein und nicht ich für das Gesundheitssystem. Und schwere Krankheitsverläufe, wenn es diese schweren Krankheitsverläufe tatsächlich geben sollte, als Folge von diesem sogenannten Coronavirus, was immer das dann im Konkreten noch ist, dann muss halt dieses Gesundheitswesen dafür da sein. Dafür ist es doch aufgebaut. Dafür wird es doch staatlicherseits finanziert. Also das ist ja eine völlige Umkehr, zu sagen, ich muss für das Gesundheitswesen da sein, statt dass das Gesundheitswesen für mich da ist.
Was hätten Sie denn dem Staat vorgeschlagen, um mit der Pandemie angemessen umzugehen?
Na, das ist natürlich fiktiv, weil diese Pandemie wurde ja angezettelt. Es ist aus meiner Sicht eine Plandemie. Es wurde gezielt, anscheinend durch Gain-of-Function-Forschung wurden da Coronaviren gefährlich gemacht, infektiöser gemacht, als sie normalerweise sind. Und zum Glück hat natürlich das menschliche Immunsystem, ist es flexibel genug, um auch mit solchen Anschlägen fertig zu werden. Aber wieso soll ich mit jemandem sprechen, der Täter ist und mich zum Opfer macht? Da muss man sich die Gründe überlegen, warum werden Menschen zum Tätern? Und da kann man ja sagen, wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut, wer hat von diesen ganzen Maßnahmen profitiert, das ist ja auch eindeutig, wer da profitiert hat, wer hier Milliarden Gewinne gemacht hat.
Haben Sie in Ihrem persönlichen Umfeld, Sie vielleicht auch persönlich, Erfahrungen mit Covid-19 machen müssen, mit SARS-CoV-2-Virus? Sind Sie selbst betroffen gewesen, also meinetwegen erkrankt, oder hatten Sie in Ihrer Familie oder im Umfeld betroffen?
Nein, ich habe grippale Infekte gehabt, wie üblicherweise auch. Jedes Jahr so ein bisschen, die habe ich dann gut überstanden. Ansonsten kenne ich dann niemanden aus meinem unmittelbaren Umfeld, der da schwerer betroffen war.
Das heißt, Sie können auch gar nicht nachvollziehen, dass die gegenwärtige Debatte, die ja seit 2 Jahren läuft in der Gesellschaft.
Es ist künstlich inszeniert. Das kann man ja schon alleine, als ich den Begriff neuartiges Virus gesehen habe, nur gesagt, das stimmt doch was nicht, weil jeder Virus ist ja wohl neuartig. Soweit man sich ein bisschen mit Virentheorie auskennt, dann heißt es ja immer, die Viren mutieren. Die Mutationsrate von Viren scheint ja enorm zu sein. Also insofern ist ja jedes Virus neuartig.
Verstehen Sie Menschen, die Angehörige verloren haben aufgrund dieser Krankheit, die Ihnen vorwerfen, ich will jetzt mal ganz vorsichtig formulieren, Sie wissen, was die Leute Ihnen vorwerfen, das nicht ernst genug zu nehmen, so will ich es mal formulieren?
Ich kenne keine solchen Menschen und ich wünsche jedem Menschen, dass er sich ernsthaft um seine Gesundheit kümmert und dass er das Allerbeste tut und dass er sich die allerbesten Ärzte sucht, die ihm da helfen können. Also ich habe da zum Glück niemand in meinem unmittelbaren Umfeld, der diese Erkrankung bekommen hat.
Sie argumentieren aber stark auf Ihrer Internetseite mit Ihren Thesen, mit Ihrer Meinung. Wie ist die Reaktion darauf bei Menschen, die Rat bei Ihnen suchen oder ganz allgemein, die bei Ihnen auf der Seite landen und das lesen? Welche Reaktionen haben Sie bisher erhalten auf Ihre Thesen, vielleicht, auf Ihre Ansichten?
Vielleicht sage ich mal die stärkste These: Sie sind ein Leuchtturm in der Finsternis im Moment.
Das sagen Ihnen Leser bzw. Nutzer.
Ja.
Und das beziehen diese Menschen auf was? Auf das, was sie sagen oder wie sie das sagen?
Beides. Das ist immer beides, was man sagt und wie man sagt. Und die Klarheit, die ich da habe und die Klarheit, mit der ich argumentiere, die Klarheit, mit der ich schreibe, die Klarheit, mit der ich ja eine Theorie habe über uns Menschen und über unsere menschliche Entwicklung, die auch einschließt die Frage, warum haben Menschen Angst? Und diese Ängste, die jetzt aus meiner Sicht auf dieses Virus projiziert werden, sind oft vorgeburtliche Geburtsängste, sind also Ängste aus der frühen Kinderzeit, die wir verdrängt haben und die durch dann entsprechende Angstpropaganda auch aktiviert werden können.
Das haben Sie erlebt in der Therapie mit Ihren Patienten. Kann ich das Patienten nennen oder haben Sie einen anderen Begriff dafür?
Es sind Menschen, mit denen ich therapeutisch arbeite. Und mit denen habe ich ihre Ängste und auch ihre Befürchtungen, auch ihre Ängste vor zum Beispiel vor Spritzen und Impfungen und so, haben uns alles, ich habe so eine spezielle Methode, das ist die Anliegenmethode, haben wir uns alles angeschaut und da kommst du immer auf frühkindliche Traumaerfahrungen.
Und wird die Therapie dann gemacht, damit die Menschen keine Angst vor Spritzen haben und sich dann impfen lassen? Oder wie ist das aufgebaut oder welchen Ansatz verfolgen Sie?
Nein, die Menschen, die werden durch die Art dieser Therapie, werden die wieder zum vollen Subjekt ihres Lebens, damit sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Und unter diesen Umständen hat bisher noch keiner gesagt, okay, jetzt kann ich mich endlich impfen lassen, sondern jetzt weiß ich, woher diese Angst kommt. Die Menschen sind ja informiert über diese Art von gentechnischen Injektionen und entsprechend können sie ja dann ihre eigene Entscheidung treffen.
Wie ist der Zulauf bei Ihnen? Können Sie das irgendwie verifizieren? Also können Sie sich kaum retten vor Anfragen oder ist das in normalen?
Ich kann mich kaum retten vor Anfragen. Und nachdem ich seit Jahrzehnten Weiterbildungen mache von Kolleginnen und Kollegen, kann ich jeden, der Anfragen hat an mich, den kann ich weiterleiten, national wie international. An die Kolleginnen und Kollegen von mir.
Gutes Stichwort, die Kolleginnen und Kollegen. Ihnen wird ja vorgeworfen und ich weiß nicht, woher diese Vorwürfe stammen, ob die aus Fachkreisen kommen oder tatsächlich aus der veröffentlichten Meinung, also aus Medien, aber Ihnen wird vorgeworfen, unwissenschaftlich beziehungsweise nicht wissenschaftlich abgesichert oder verifiziert zu argumentieren. Ist das so? Wie ist die Reaktion aus der Community der Psychotherapeuten und ihrer Fachkolleginnen und Kollegen?
Nein, diese Art von Rückmeldung habe ich noch nie bekommen. Kann sein, dass das in Wikipedia steht, dass sich da jemand so weit aus dem Fenster legt. Also ich habe mittlerweile 11 Bücher geschrieben zu meinem Ansatz, der ist theoretisch fundiert. Also da kann jeder auch mitdiskutieren, wenn er meint, dass mein Ansatz Lücken hat oder dass mein Ansatz logische Fehler aufweist. Mein nächstes Buch erscheint jetzt demnächst in einem Monat, in dem ich die ganze Methode nochmal begründe, in dem ich auch die wissenschaftlichen Grundlagen für diese Methode darlege, die also auch, wo es auch empirische Untersuchungen gibt, zum Teil mit Kontrollgruppenstudien. Also ich glaube, es gibt vielleicht selten einen Ansatz, der so wissenschaftlich fundiert ist wie meiner.
Mhm. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die ebenfalls abweichende, kritische Ansichten geäußert haben, mussten erleben, dass sie mehr oder weniger unter subtilen oder massiven Druck an ihre Arbeitsstelle gerieten. Also dass man ihnen tatsächlich vorwarf, Falschinformationen zu verbreiten oder zur Verunsicherung oder so beizutragen. Ist Ihnen so etwas an Ihrer Arbeitsstelle auch schon passiert?
Ja, natürlich. Ich habe, nachdem ich also mit den Studenten das diskutiert habe, was denn da gerade aktuell läuft, habe ich von meiner Hochschule 3 Abmahnungen an einem Stück bekommen. Also das ist ja klar, nicht die Absicht ist, dann nach 3 Abmahnungen die Kündigung. Ich habe dieser Abmahnung entsprochen und es wurde bisher nichts weiter unternommen seitens der Hochschule. Also das Verhältnis scheint wieder geklärt zu sein. Dann hat mir die Psychotherapeutenkammer Bayerns, hat mir auch geschrieben, hat auch gedroht, dass sie mir die Approbation entzieht mit verschiedenen Argumentationen, unter anderem zu meinen Thesen über die Hyperaktivität von Kindern. Die habe ich alle widerlegt. Und auch an dieser Stelle ist jetzt ja Ruhe, kann man sagen.
Ich will jetzt nicht sagen, gutes Stichwort Ruhe, aber meine letzte Frage bezieht sich auf die Zukunft. Wir stehen ja, wenn ich dem veröffentlichten Meinung glauben darf, vor einer neuen Welle oder viele haben Angst vor einem neuen Pandemieherbst oder einem Pandemiewinter. Allerdings habe ich eher den Eindruck, wenn ich in meinem Familienkreis, Freundeskreis, Bekanntenkreis mich so umhorche beziehungsweise Revue passieren lasse, wie ich dort das Verhalten empfinde oder die Art und Weise, wie man mit der Pandemie inzwischen umgeht, dass sich das eigentlich fast erledigt hat. Also dass nicht mehr viele wirklich ernsthaft Ängste oder Sorgen wegen der Pandemie und auch wegen Maßnahmen haben. Bin ich da ein armer Einzelfall, der das so sieht oder nehmen Sie das auch wahr, dass viele Menschen inzwischen sich nicht mehr ängstigen lassen oder die Angst verloren haben?
In meinem Umfeld ja.
Ja.
Das sehe ich das auch und man muss ja auch sagen, also selbst Joe Biden hat ja die Pandemie für beendet erklärt in Amerika, in Australien und in Neuseeland ebenfalls. Also die Frage ist, warum ausgerechnet in Deutschland noch weiter mit dem Argument Pandemie, kann ja dann höchstens eine Endemie sein, aber keine Pandemie.
Was denken Sie, wie lange Sie noch Patienten mit solchen Angststörungen oder Auswirkungen von Pandemiepolitik, die sich dann in Angststörungen zeigen, wie Sie glauben, Sie noch behandeln müssen?
Ja, also ich glaube für den Rest meines Lebens, also was jetzt hier auch den Kindern angetan wird und wurde, ist so ungeheuerlich unmenschlich, also dass man den Kindern die Verantwortung zuschreibt, ihr seid verantwortlich, wenn eure Großeltern sterben könnten, weil ihr euch dann vielleicht die Masken nicht tragt und so. Also das ist so eine ungeheure Unmenschlichkeit, also das reiht sich ein in das, wie seit Generationen Kinder behandelt werden, wie sie Kinder in ihren Bedürfnissen ignoriert werden, wie Kinder früh traumatisiert werden. Also die Menschheit, also kann man sagen, gerade auch in Deutschland, schafft sich quasi wieder die nächste Generation von schwer traumatisierten, früh traumatisierten Erwachsenen her. Sie werden herangezogen und kein Wunder, dass dann diese Generation, wenn man jetzt sieht, ne, die Politiker, die ja auch Kindheitserfahrungen haben von schwerer Traumatisierung, dass diese Politiker dann entsprechende Politik machen, die, ja, kann man sagen, Deutschland in den Abgrund führt.
Sagt der Psychotraumatologe Franz Ruppert, mit dem wir uns unterhalten haben über eine mögliche Pandemie der Unmenschlichkeit. Jedenfalls sieht Herr Ruppert das so. Vielen Dank, Herr Ruppert, für das Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen auch.